Die Korrespondenten. Reporterleben in London.
Hier ist das Haus am Mitford Place. Hat irgendjemand mein Mikro gesehen?
Du bist ja auch schon so ein kleiner Queen-Fan.
Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.
Hier ist das Haus am Mitford Place, der wöchentliche Podcast aus dem Studio London. Mal wieder die Stammbesatzung am Start. Anne Demmer und Thomas Speckhofen und mein Name ist Jens-Peter Marquardt. Anne war die letzten Tage unterwegs, war nicht in London. Du warst in Nordirland unterwegs und das hat natürlich den Grund, dass die irische Frage, die große irische Frage, die Frage der Grenze zwischen Nordirland und Republik Irland und der Republik Irland plötzlich wieder so virulent geworden ist durch die Brexit-Verhandlungen und deswegen bist du dort hingefahren. Wie hast du das angestellt?
Ja, also ich bin ja hingefahren, weil ja in der nächsten Woche die Verhandlungen, also der nächste EU-Gipfel ansteht. Und es ist ja tatsächlich, wie du schon sagtest, eine der Kernfragen, die Irland-Frage, die Grenzfrage. Und die Angst, gerade in Nordirland, dass es wieder eine harte Grenze geben könnte. Und da ist es natürlich interessant zu hören, was die Leute selbst dazu sagen. Und
wo bist du genau hingefahren?
Ich bin erst nach Belfast geflogen und von dort, also da habe ich mir dann ein Auto gemietet und bin dann in die Region um Newry, das ist so anderthalb Stunden von Belfast entfernt.
Und, das ist so auf halber Strecke zwischen Belfast und Dublin, ne?
Genau, genau. Also ja, wahrscheinlich ist Dublin noch ein bisschen näher an der, genau, dran, aber genau, ich bin da mit dem Auto da losgefahren und da ist es ja sehr ländlich, sehr hügelig, sehr grün, überall sind hier ein paar, nicht Hühner, sondern Kühe, da Schafe. Ein paar Schafe, genau, alles nicht wahnsinnig große Herden, das sind eher kleine Höfe und da kurft man dann tatsächlich so durch die Landschaft. Und man weiß tatsächlich nie so genau, wo man ist, also wo die Grenze tatsächlich verläuft. Also ob man jetzt im Süden, also in der Republik ist oder in Nordirland, das macht sich tatsächlich letztlich nur, ihr wisst es selbst, ihr wart ja selber auch schon da, bemerkbar dadurch, dass man dann mal auf den Straßenschildern Kilometeranzahlzeichen sieht und nicht eben Meilen pro Stunde oder die Markierungen gelb sind oder weiß sind oder auf der Werbung halt Euro steht oder Pfund oder dann, obwohl ich würde schon sagen, an der Grenze, die Grenze macht sie bemerkbar, wenn man Wechselstuben sieht. Die gibt es dann doch auch einige. Und genau, das ist das Problem. Insgesamt ist die Grenze ja so 500 Kilometer lang und sie hat Querungen, 208 Übergänge quasi. Das muss man sich mal vorstellen. Also eigentlich, wenn man 15 Kilometer fährt, dann hat man wahrscheinlich auch 10-mal die Grenze überquert und man merkt es einfach nicht.
Und, so ein Criss-Cross sozusagen, nicht? Immer mal, genau. Man fährt auf einer Straße und ist dann plötzlich in Nordirland, dann wieder in der Republik Irland und so.
Und die Schafe und Kühe helfen einem auch nicht, weil die wissen es auch nicht.
Nee, genau. die grasen einfach nur weiter. Und das wird halt auch das Problem. Und da fragen sich halt auch alle, wie das überhaupt gehandhabt werden soll, wenn es tatsächlich zu einer harten Grenze kommt. Wo sollen diese Kontrollen oder wo sollen diese Kameras aufgestellt werden? Dann müssten ja diese ganz, das sind ja oft ganz kleine Straßen, dann müssten die gesperrt werden. Dann würde es aber eben Staus an diesen größeren Übergängen geben. Und damit ist man natürlich nicht wahnsinnig zufrieden. Also gerade nach 20 Jahren Karfreitag-Abkommen, kehrt immer mehr Ruhe ein. Es gibt einen Frieden, auch wenn der sicher noch sich weiter gestärkt werden muss. Die Region hat im Rahmen des Möglichen, ist die prosperiert. Also es haben sich viele Unternehmen niedergelassen. Mithilfe der EU vor allen Dingen werden diese ganzen kleinen Bauern unterstützt. Die sind tatsächlich von diesen Subventionen abhängig und keiner glaubt, dass die Regierung in London so viel bereitstellen wird, dass das ausgeglichen wird, wenn diese EU-Gelder wegfallen. Und der Frieden ist brüchig und viele halten diese Gefahr, dass mit einer Grenze und Grenzposten, diese Symbolik, dass da wieder jemand steht und kontrolliert, also nicht die Pässe, aber LKWs kontrolliert, Waren kontrolliert werden, dass das den Frieden tatsächlich bedenklich.
Was nehmen die als die größere Gefahr wahr, dass da tatsächlich wieder so bürgerkriegsähnliche Konflikte wegen dieser Grenzposten ausbrechen können? Weil viele erzählen ja, da warten nur, es sind nur wenige Idioten, aber die haben noch Waffen in den Kellern und die warten auf diesen Moment, wo sie das erste Wachtürmchen schon die erste Zollschranke sehen. Ist das eher die Gefahr oder ist das eher die Sorge, was du beschrieben hast von den Bauern, die ja nicht nur EU-Gelder kriegen, die ihnen fehlen, sondern auch die auf einmal womöglich mit den landwirtschaftlichen Produkten, die sie von Nord nach Süd und wieder nach Norden fahren, dass sie da auf einmal Zölle zahlen müssen oder bürokratischen Kram erledigen müssen?
Ich glaube, es ist beides. Das sind halt ganz unterschiedliche Ansichten. Also es gibt diese paramilitärischen Gruppen, gibt es tatsächlich noch. Ich habe mit einer Soziologin in Belfast gesprochen, die sagte, die sind gerade in den ärmeren Regionen unterwegs und versuchen schon da auch Druck auszuüben. Das sind dann andere Probleme, da geht es auch viel um Drogen und da werden die Leute aber unter Druck gesetzt und die versuchten natürlich auch gerade junges Potenzial wieder zu rekrutieren. Nicht, dass das große Einheiten sind, aber die gibt es nach wie vor und würden die sich provoziert fühlen, könnte es durchaus auch wieder zu Gewalt kommen. Also in welchem Ausmaß, das kann man sich jetzt natürlich nicht wirklich, also man weiß es einfach nicht, aber die Gefahr besteht und das bestätigen schon viele Leute.
Wie war das denn? Ist es einfach, mit den Leuten dort ins Gespräch zu kommen? Wie hast du das vorbereitet oder bist du einfach hingefahren und hast die Leute dort angesprochen?
Ich habe einzelne Leute kontaktiert. Es gibt zum Beispiel eine Initiative, die sich gegen den Brexit sozusagen einsetzt. Sie haben das auch plakatiert. Also wenn man da durch die Landstraßen fährt, sieht man halt auch große Aufsteller, Billboards, Border Communities Against the Brexit, also eben Grenzgemeinden gegen den Brexit. Und genau, die organisieren sich da, den habe ich getroffen, das ist halt auch ein Landwirt, der aber auch gleichzeitig in so einem Post Office arbeitet, eben beides zusammen, das ist eine Mischkalkulation und also die...
Nebenerwerbslandwirt nennt sich das, glaube ich, in Deutschland.
Gibt's, ne? Ja, in Deutschland gibt es die Schreibwarengeschäfte, die doch auch ein Post Office, und zwar also so eine Post Schalter
genau,
inzwischen
das
angeschlossen.
Hier ja auch,
war mir gar nicht klar, dass es hier auf Bauernhöfen auch geht.
Genau. Also eben solche Sachen habe ich organisiert, aber dann trifft man natürlich auf der Straße auch einfach Leute. Ich habe einen LKW-Fahrer aus Irland, aus Dublin getroffen, der Gas sozusagen nach Belfast liefert. Und der sagt auch, also ich meine auch diese irische aus der Republik Irland, die bereiten sich auch vor, fragen sich, also wie wird das in Zukunft sein? Also wenn man da so lange im Stau steht, haben wir da Lust drauf? Wie können wir das anders organisieren? Wo suchen wir andere Kunden? Also wie, also quasi schon auch eine Art Notfallpläne. Und die trifft man dann halt an der Tankstelle. Da wusste ich auch in dem Moment übrigens auch gar nicht, ob ich im Süden oder im Nordirland bin. Ja, weil man es einfach nicht weiß. Ja, insgesamt war das sehr interessant und klar, gucken jetzt alle auf die nächste Woche. Wie geht's da weiter?
Es gibt ja ganz unterschiedliche Positionen, auch in Nordirland. Hast du dort auch Vertreter der nordirischen Protestanten getroffen, die ja im Augenblick Theresa May das Leben schwer machen, weil sie sich gegen jeden Kompromiss aussprechen und außerdem das auch gar nicht so dramatisch sehen mit einer Grenze? Also es gibt ja auch unterschiedliche Meinungen dort.
Ja, also das war schwieriger. Also ich habe schon viele Leute getroffen, die gegen den Brexit waren. Und gerade in Nordirland ist es ja tatsächlich so gewesen, dass 56% gegen den Brexit gestimmt haben. Aber klar, also eben das ist natürlich jetzt gerade eine diffizile Situation, weil die DUP quasi ja tatsächlich ein großes Gewicht hat jetzt. Also,
das sind die Vertreter der nordirischen Protestanten.
Genau, es ist ja eine Minderheitenregierung quasi und Theresa May ist abhängig davon, dass die quasi ihren Brexit-Plan unterstützen und das tun sie nicht offensichtlich. Mhm. Also insofern ist gerade wieder die Gemengelage wieder sehr unübersichtlich.
Ja, ja, also die bilden das Zünglein an der Waage und die könnten am Ende sogar den Ausschlag geben. Denn zurzeit sieht es ja so aus, als könnte man doch noch einen Kompromiss hinbekommen mit Brüssel in der kommenden Woche beim EU-Gipfel. Dann kommt Theresa May mit diesem Kompromiss zurück und dann muss sie dafür eine Mehrheit.
Das eigentliche Problem. Genau, also das haben wir ja die letzten Wochen und Monate schon mitbekommen. Einmal ist die DUP mit ihren 10 Abgeordneten von 650 im Unterhaus, mehr sind es ja nicht 10. Das entscheidende Zünglein an der Waage, mal davon abgesehen, dass sie ja in Belfast in Nordirland nochmal eine eigene Sonderrolle spielen. Eigentlich müssten sie Teil einer Regierung dort sein, laut Karfreitagsabkommen. Aber diese Regierung gibt es seit, ich glaube, fast 2 Jahren, nicht Januar. Vor einem Jahr haben die sich schon aufgelöst. Also bald 2 Jahre gibt es da keine Regionalregierung mehr. Aber wenn Theresa May, so wie du sagst, wenn sie zurückkommt und dann hier ihre Mehrheit sagen muss, dann ist es ja nicht nur die DUP, deren 10 Stimmen sie braucht, sondern dann braucht sie auch die der eigentlichen EU-Freunde, die sagen, wir akzeptieren das mit dem Brexit, aber wir wollen ein kommodes Abkommen, das uns weiterhin wirtschaftliche Entwicklung ermöglicht. Sie muss sich aber auch mit den Hardcore-Brexiteers einigen oder braucht zumindest deren Stimmen, um irgendwas überhaupt durchs Parlament zu bringen. Und da fand ich, gab es die interessanteste Entwicklung in dieser Woche eigentlich jenseits dieser Tory-Grenze, weil nach meinem Eindruck Theresa May jetzt versucht, Fühler auszustrecken ins Labour-Lager, weil sie ahnt, diese ganzen heterogenen Gruppen bei mir, ich werde die nie auf einen Deal verpflichten können. Ich brauche eigentlich sowas wie eine Regierung des nationalen Notstandes oder der nationalen Einheit oder so, um dieses Ding durchzukriegen. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber irgendwie streckt sie doch die Fühler Richtung Labour aus. Das war schon beim Tory-Parteitag, wo du warst. Und ich finde, das hat sich fortgesetzt.
Ja, das ist eben Zeichen dafür, wie verzweifelt die Lage für sie ist, weil sie keine eigene Mehrheit auf die Beine stellen kann. Du hast das ja beschrieben, wie zerstritten die Konservativen sind. Also von denen, die für den Verbleib in der EU sind, für die, die überhaupt keinen Deal wollen, sondern einfach raus wollen. Und dann eben noch die Tatsache, dass die konservative Fraktion allein keine Mehrheit hat. Also die Frage der nordirischen Protestanten. So, und da kommen natürlich da kommt jetzt die Opposition ins Spiel und die Frage, ob die zum Mehrheitsbeschaffer werden kann. Das ist eine völlig unübersichtliche Lage, denn auf der einen Seite will Labour ja aus der Opposition raus und in die Regierung kommen, also versucht alles, um Neuwahlen hinzukriegen, aber gleichzeitig ist diese Labour-Partei ja auch völlig zerstritten, eben entlang ähnlicher Linien wie die Konservativen. Und das ist eben die Hoffnung, die Theresa May hat, dass dort welche Labour-Politiker, die eigentlich auch für den Brexit sind, aber auch andere, die sagen, also wir können jetzt nicht hier es zum No-Deal kommen lassen, sondern wir müssen das, was sie aus Brüssel zurück hat, dann doch unterstützen aus nationalem Interesse. Also eine völlig unübersichtliche Gemengelage. Ich habe keine Ahnung, wie das in der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen weitergehen wird und was am Ende dabei herauskommt.
Aber auch stimmungsmäßig finde ich das interessant. Ich finde, täglich ändert sich die Stimmung. Kurz nach dem Parteitag dachte man, okay, May hat es so ein bisschen im Griff und sie hat dann doch jetzt den Support vielleicht. Man rauft sich jetzt zusammen und das kippt, finde ich, jeden Tag immer wieder in eine andere Richtung. Und dann meldet sich doch jemand zu Wort und Kommentatoren sagen ja dann doch durchaus, jetzt wird hier viel Wind gemacht, auch von den Tory Hardliner, den Brexit Hardlinern, und am Ende werden sie vielleicht doch auch klein beigeben, weil sie Angst vor Neuwahlen haben und eben das Labour dann ins Spiel käme.
Das gehört zu den wenigen Schwergewichten, die Theresa May auf ihrer Seite hat. Die Sorge der Tories vor Neuwahlen, die Sorge, ihre Wahlkreise zu verlieren, womöglich an Corbyn, an Labour die Regierung abgeben zu müssen. Ich muss jetzt gestehen, ich hätte eigentlich vergangene Woche die Chance gehabt, bei einem der mächtigsten Männer der britischen Regierung mal nachzuhaken und ihn wirklich in die Pflicht zu nehmen in einem Hardcore-Investigativ-Interview, was ich aber nicht gemacht habe. Ich habe Philip Hammond getroffen. Habe ich euch das erzählt?
Ich habe es gesehen, ich habe es abgebildet.
Du standst neben mir, ja, aber du hast nicht mitbekommen, was ich ihn gefragt habe, weil du hast dich dankenswerterweise sofort um Fotos gekümmert.
Also, Philip Hammond, der Schatzkanzler. Philip Hammond,
der Schatzkanzler.
Zu deutschen Finanzminister.
Einer der mächtigsten Männer an der Seite von Theresa May, zumal er einer der EU-Freunde ist, der zumindest einen soften Brexit will und jetzt diese Linie ja im Moment die Stärke hat. Es gab in der vergangenen Woche in der deutschen Botschaft jedes Jahr einen Empfang zum Tag der Deutschen Einheit. Der findet nicht am Tag der Deutschen Einheit statt, weil da ja alle bei anderen Veranstaltungen sind, sondern an ein, zwei, drei Tagen später. Immer lädt das Land, das in Deutschland gerade den Vorsitz im Bundesrat hat, ein zu dieser Veranstaltung. Das heißt, diesmal war Michael Kretschmer, der CDU-Ministerpräsident aus Deutschland, da.
Aus Sachsen.
Aus Sachsen, ja. Was habe ich gesagt? Aus Deutschland.
Nein, Kanzler ist er noch nicht.
Aus Sachsen da. Gemeinsam mit dem deutschen Botschafter hatte er eingeladen. Und der Vertreter der britischen Regierung war, da war ich überrascht, mir war das vorher nicht bekannt, Philip Hammond, dieser mächtige Mann, hat dann auch eine sehr launige Rede gehalten und anschließend socializen die dann, also gehen noch ein bisschen rum, machen ein bisschen Smalltalk und wir hatten ja gar nicht so weiter drauf geachtet. Wir gingen dann irgendwann die Treppe runter. Es ist ja ein großes herrschaftliches Gebäude am Belgrave Square, diese deutsche Botschaft. Ein sehr historisches Gebäude, ich will das jetzt nicht weiter vertiefen, aber man kann da manchmal auch mit historisch interessiertem Schritt durchgehen. Also wir gingen jedenfalls diese diese Treppe darunter.
Das hatte durchaus was Prunkvolles.
Das hatte was Prunkvolles, finde ich auch, ja. Und ich guckte kurz hinter mich, ob ich, weil wir gerade plauderten und relativ langsam gingen und ich wollte vermeiden, dass wir da jemanden aufhalten. Guck mich um, steht Philip Hammond hinter mir. Und wir gehen noch weiter. Ich muss eine kurze Schrecksekunde eingestehen und dachte, was machen wir jetzt? Jetzt habe ich den Philip Hammond hinter mir. Jetzt muss ich ihn doch was fragen, wenn ich schon die Gelegenheit habe. Und habe dann alle Brexit-Fragen verworfen, habe auch die klassischen britischen Fragen nach Wetter und Fußball vermieden. Und mir fiel dann ein, ich habe über ihn mehrfach gelesen, er sei Fan, und das habe ich nie vergessen, er sei Fan von Punkmusik. Der britische Schatzkanzler ist Fan von Punkmusik. Das hat ihm.
Das sieht man ihm so nicht an.
Sieht man ihm nicht an. Wobei, seitdem ich das gelesen hatte, fand ich, er hat genau diesen Punk-Schalk in den Augen. So einen humoristischen, selbstironischen. Also der Schatzkanzler, Millionär selbst, dann Punk-Fan. Ich fand, das hatte ihm.
Und auch eine Frisur so aus den 70er Jahren.
Ja,
aber ein bisschen später.
Ich fand, das hatte ihm so eine besondere persönliche Note gegeben. Also in meiner Wahrnehmung. Ja. Und ich dachte, komm, jetzt hast du die Gelegenheit. Hab ihn noch auf der Treppe angesprochen, habe ihm gesagt, wer ich bin und. Was ich ihn schon immer fragen wollte, ob er wirklich, wie mehrfach in Zeitungen ja zu lesen war, Fan von Punkmusik sei. Und wir haben uns dann auf dem ganzen Weg bis zum Ausgang, weil er wollte eigentlich gerade gehen, aber einmal noch quer durch die zwei Säle bis zur Tür hin, also es waren bestimmt 2-3 Minuten, haben wir uns unterhalten über Musik. Und der Scoop ist leider, er ist es nicht. Er sagt, er kennt diese Geschichte. Die geht zurück auf einen alten Schulfreund, der ihn mal in einer schabrackigen Lederjacke gesehen hat und daraus geschlossen hat, der Mann muss Musikfan und der muss Punkfan sein.
Immerhin alter Rocker.
Ja, genau. Also dieser Freund ist angeblich Musikjournalist, Radiomoderator. Und Philip Hammond sagte, ich kenne diese Geschichte, ich finde sie auch gut, aber leider, sie stimmt nicht. Mhm. Das mit der schabrackigen Lederjacke ist auch schon wieder eine schöne Geschichte für sich. Wie wahr sie ist, kann ich nicht nachprüfen. Aber so als runde Geschichte fand ich es ganz schön. Und also, schöne Fotos für die Ewigkeit. Danke, Anne.
Das müssen die Hörer dann jetzt aber auch zu sehen bekommen.
Stellen Sie mal zu, das ist unser Scoop der Woche, unsere journalistische Enthüllung der Woche. Der britische Schatzkanzler
ist kein
Punk-Fan. Ja.
Aber ich kann nicht mehr dazu, seine Lieblingsmusik nachzufragen, weil dazu reichte die Zeit nicht. Da waren wir schon an der Tür gelandet. Aber ich habe mitbekommen in den letzten Tagen, dass du einen neuen Lieblingsmusiker hast.
Zum einen muss ich sagen, ich habe diese Party in der Botschaft geschwänzt. Ich war so geschwächt nach dem konservativen Parteitag, dass ich unbedingt ein längeres Wochenende auf dem Lande haben musste. Das habe ich dann auch genommen, aber zur Strafe ist dann bei mir hängen geblieben das Geburtstagsporträt zum 70. Geburtstag von Chris de Burgh. Ich habe bei euch rumgefragt und keiner hat sich als großer Fan dieses Schmusesängers geoutet. Okay, dann habe ich mich also da ein bisschen an die Recherche begeben, was denn der so gemacht hat. Und ja, ich mag es ja gar nicht zugeben, ehrlich gesagt, jetzt außer diesem Riesen-Hit Lady in Red, was ja wirklich eine furchtbare Schnulze ist, hat er eigentlich ganz gute Musik gemacht, habe ich dann festgestellt. Und er hat sogar politische Songs gemacht, was ich nicht wusste. Anfang der 80er Jahre hat er beispielsweise...
Wir reden immer noch über Chris de Burgh.
Wir reden immer noch über Chris de Burgh, der Sänger der deutschen Hausfrau. Wir reden immer, über ihn, über den Iren. Der hat zum Beispiel 1982 den Song The Getaway gemacht und beschäftigt sich darin mit dem IRA-Kämpfer Bobby Sands, der seinerzeit am Hungerstreik im nordirischen Gefängnis gestorben ist. Und er hat im gleichen Jahr auch ein Lied gemacht, das heißt The Borderline, wo er sich gegen die Beteiligung der Briten am Falklandkrieg ausgesprochen hat. Da muss man wissen, Chris de Burgh ist in Argentinien geboren, zur Welt gekommen, war Kind, ein Diplomatenkind, hat dann später auch in Afrika gelebt. Aber er beschreibt dann, wie er dieses als herzzerreißend empfunden hat, wie also diese jungen Briten damals gegen Argentinien in den Krieg gezogen sind. und hat, so wie er sich für den Frieden damals eben in Nordirland eingesetzt hat, so hat er sich eben auch dort dafür ausgesprochen, was für ein Wahnsinn ist, dass Leute heute immer noch in den Krieg ziehen. Ja, also danach habe ich ein bisschen meine Meinung über Chris de Burgh geändert, und er hat ja auch nicht nur Schmuse-Songs geschrieben, also Don't Pay the Ferryman, es ist ja auch ein Song, der ganz gut abgeht. Also so lernt man hier einiges dazu, so kommt es auch dazu, dass man seine Vorurteile manchmal korrigieren
aber
muss.
Aber das, finde ich, gehört mit zu den Highlights dieses Jobs, gerade hier in London, dass wir immer wieder uns selbst überraschen bei der Recherche, dass uns doch etwas interessiert, wo wir vorher sagten, ach nee, komm, das muss jetzt wirklich nicht sein. Ich habe auch ein paar Mal schon sowas erlebt und genieße das sehr. Also man muss manchmal sein Herz über die Hürde werfen, ist ja. Das richtig? Seine genau. Hand in die Herz, sein Herz in die Hand nehmen.
Und über die Hürde springen.
Ja. Oder was Stöckchen.
Gut, dass wir Radio machen und nicht mit Bildern arbeiten.
Ja.
Aber dass man dann tatsächlich in solchen Geschichten, also das war mir auch alles überhaupt nicht klar, dass er da tatsächlich erstens diese Biografie hat und dann auch diese politischen Ansätze in seinen Songs hat, gut, wieder was gelernt.
Ja, und das Schöne ist, dass man auch mal was anderes als Brexit machen kann, denn das geht mir jedenfalls so, ja. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, der Brexit nervt schon ziemlich, jetzt kommt er so langsam in die Endphase, aber es geht mühsam voran und zum Teil ist es auch immer wieder das Gleiche, was wir da erzählen müssen. Ne? Ja, das war das Haus am Mitford Place mit verschiedenen Themen heute mal wieder, wie immer. Das ist der Podcast aus dem Studio London. Über Fragen und Kritik freuen wir uns. Schreiben Sie an podcast@ndr.de. Abonnieren Sie uns, das geht ganz einfach auf ndr.de/die Korrespondenten oder in der Audiothek oder in Ihrer Podcast-App. Dort finden Sie auch die Podcasts unserer Korrespondentenkollegen in Singapur, in Neu-Delhi und in Washington. Also anhören, runterladen, abonnieren, ausdrücklich erwünscht. Wir sagen Tschüss und Goodbye, bis zum nächsten Mal. Wir sind Anne Demmer, Thomas Speckhofen und Jens-Peter Marquardt.
Tschüss.
Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info. Mehr davon demnächst in diesem Kanal. Jetzt schon abonnieren.